Ja, liebe Leute, ich begrüße euch zu Tischlein deck dich, Folge 82. Ich bin wieder ganz gut am Start heute, obwohl ich auch ein bisschen müde bin. Aber egal, komm, machen wir weiter hier. Bleiben wir im Rhythmus, in Fahrt. Denn das Wichtigste der letzten Folgen hatte ich ja gesagt in Folge 79 oder 78. Das ist mir immer noch zu viel der Selbstzensur. Ist zu viel Zensur und zu wenig freie Rede und freie Assoziation. Dass der Fluss meiner Redelust einfach frei fließt. So wie ich schon in Folge 28 unter die Rekordfolge schrieb. Da drängt mein Redefluss einfach nach draußen. Weil die Folge hieß ja da draußen, wegen dem Lied auch von Sarah Lesch. Und da schrieb ich also als Untertitel: Mein Redefluss drängt nach draußen. Und so ist es immer wieder. Auch heute. Und das sollten wir auch gar nicht weiter reflektieren hier. Da mache ich mir das Leben auch unnötig schwer, mich noch hier hinterfragen. Wieso, weshalb, heute ist es halt so. Mein Energielevel ist halt so wie bei den Atomen in der Chemie. Ja, dieses Buch von Laughlin ist extrem interessant, aber dazu können wir jetzt nicht kommen. Aber ja, generell ist ja doch interessant mit dem Klima, mit der Chemie, Physik. Und auch da haben die Atome verschiedene Energieniveaus, jedenfalls die Elektronen schwirren da rum auf einer Bahn, mehr außen oder mehr innen, und das verändert dann die Energie und irgendwie so, ja. Und das für alle chemischen Bindungen dann verantwortlich. Aber egal, ich sage euch nur so, mein Energieniveau heute ist hoch. Ich muss vielleicht etwas runterbringen durch den Podcast, ja, vielleicht ist das. Ich muss mich hier ein bisschen verausgaben, aber auch nicht zu lang. Eine Stunde wäre eigentlich ein gutes Maß. Ja, zwischen zwei Säulen hindurchsegeln, zwischen der Askese und der Wollust der Völlerei. Und zwischen diesen Säulen extrem da hindurchsegeln, so auch im Podcast. Machen wir deshalb weiter. Komm, ist doch alles egal. Was wollte ich hier machen, ist egal. Ich habe mir hier drei Bücher vorbereitet, aber das reicht ja sowieso nicht, in einer Stunde die alle anzupacken. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, aber wichtig hier, was ich mir aufgeschrieben habe, aus diesem Buch Bartleby y Compañía, Bartleby und Co. von Enrique Villamatas, dem spanischen Schriftsteller. Da steht es drin, das Buch beschreibt die literarische Selbstsuche eines Die Selbstsuche ein fiktiver Protagonist, naja, wie das so ist in einem Moment. Der Protagonist jedenfalls ist auch ein literarisch versierter, begabter Mann und hat vor Jahren, vor etwa 20 Jahren, aber das Schreiben an den Nagel gehängt, einfach aufgegeben und fängt dann also nach all den Jahren dieses Tagebuch an, in dem er beschreibt, warum, oder in dem er eigentlich nur genau eine Beschreibung, Bartleby und Kompanie, Bartleby und Co., indem er einfach aufziehen will, was es für Gründe gibt, um nicht zu schreiben, und was es für Schriftsteller gab in der Geschichte der Literatur, die irgendwann an irgendeinem Punkt das Schreiben verweigerten, zum Beispiel nach dem ersten Werk, wie Jerome D. Salinger auch, wenn ich mich da nicht irre, nach seinem meisterhaften Werk Der Fänger im Roggen. J.D. Salinger, in den 50er Jahren amerikanischer Autor, US-amerikanischer. Er hat, glaube ich, das Schreiben dann auch eingestellt, aber ich weiß nicht, ob er nochmal veröffentlicht hat. Und ja, so gibt es einige Schriftsteller oder fiktive Figuren wie eben Bartleby aus dieser Geschichte von Herman Melville. Oh, klingelt hier immer. Egal. Melville, also der US-amerikanische Schriftsteller, der auch Moby Dick geschrieben hat. Aber auch berühmt ist eben diese Geschichte Bartleby. Und Bartleby ist ein Büroangestellter, der irgendwann einfach sagt, ja, ich habe die Schnauze voll, beziehungsweise das sagt er eben nicht. In seiner Haltung liegt ein Widerwille, eine Weigerung, seine Arbeit zu tun, die eben auch viel darin besteht, das aufzuschreiben. Damals, ich weiß nicht, in den 20er Jahren, vor etwa 100 Jahren wurde diese Geschichte veröffentlicht. Ist nicht so wichtig, aber ja, da war natürlich noch mehr Papierkram als heute. Und er weigert sich da immer wieder auf subtile Weise. Also nicht so, dass er sagt, ich habe keinen Bock, Leute. Boah. Sondern er sagt, preferiría no hacerlo auf Spanisch. I prefer not to auf Englisch, und auf Deutsch eben, ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Ich weiß nur auf Spanisch, weil ich es damals in Argentinien gelesen habe, dass mir die Hände gefallen. Ich habe es kurz auf Spanisch gelesen. Da gibt es immer diese Hefte. Eine Seite Spanisch, die andere Englisch. Da wurden Klassiker aus der englischen oder US-amerikanischen Literatur rausgebracht und immer wieder, ja, halt die gleiche Seite immer wieder übersetzt und auf Englisch nebeneinander. Das fand ich sehr interessant. Und ich habe es dann aber auf Spanisch gelesen, weil Spanisch halt schon besser war. Aber preferiría no hacerlo, sagt er einfach immer, ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Und das ist seine Haltung und damit treibt es dann so weit, dass er, ja, dass er gar nicht mehr zu gebrauchen ist in seinem Team, dass er noch nicht mal mehr für einfachste Arbeiten zur Verfügung steht, wie dass da was diktiert werden sollte. Da sollte ein Text angefertigt werden in drei Auslagen, in drei Ausgaben. Und dann muss man halt Korrektur lesen und schauen, ob alle Ausgaben richtig getippt sind. Und drei Mitarbeiter waren zwei waren zur Stelle und haben gesagt, ja, Basti, komm doch out, muss hier nur kurz mitlesen. Und er sagt, aber ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Das ist seine Haltung. Das ist so beeindruckend. Er ist also dieser Meister der Verweigerungshaltung. Und auf diesem fiktiven Vorbild aufbauen, spürt dann Enrique Villamatas in diesem Werk immer weitere reale und fiktive Personen der Literaturgeschichte auf, die sich an irgendeinem Punkt einfach weigerten, mit dem Schreiben aufhörten oder generell mit dem Leben Schluss machten mit ihrem Leben hier in der zivilisierten Welt, wie es heißt, Gauguin, der Maler, ist dann irgendwie nach Tahiti gereist oder andere Schriftsteller einfach nach Mexiko und dort verschwunden und niemand wusste mehr was von ihm, außer dass er in ein Kanu gestiegen ist und ja, niemand mehr was über ihn gehört hat. Und wie dem auch sei, ich würde dieses Buch gern vorlesen, wenn ich es hier hätte, aber ich habe sie nicht auf Deutsch vorliegen, sondern in meinem anderen Domizil, dem elterlichen Domizil, glaube ich jedenfalls. Aber ist dann egal, ich wollte nur diesen einen Punkt erwähnen, nämlich mit Pepin Beldo. Jetzt habe ich hier so eine kurze Einleitung gegeben, worum es sich da dreht. Extrem interessantes Buch, aber die spanischen Surrealisten, also in den 20er, 30er Jahren, gab es wohl so eine Künstlerfraktion, die sich da getroffen hat, bestimmt aus Malern, gleichzeitig auch aus Schriftstellern natürlich. García Lorca, denke ich, gehörte dieser Generación de los 30 oder irgendwie so hieß diese Generation an. Ja, Künstler natürlich wie Salvador Dalí und Filmemacher wie Luis Buñuel haben alle in dieser Zeit gelebt und mehr oder weniger mit diesen Strömungen in Berührung gekommen. Und damals also gab es so eine literarische Gruppe in den 20er, 30ern in Madrid und es gab diesen einen Charakter, Pepin Bello, der ein realer Mensch war, aber dort einfach teilgenommen hat, aber nie wirklich etwas unter seinem Namen veröffentlicht hat. Aber irgendwie war trotzdem das Zentrum dieser Gruppe, vielleicht durch seine soziale Kompetenz, durch seinen Charme, seine Ausstrahlung, ja, hat er die Leute einfach immer wieder gefangen genommen oder hat vermittelt, neue Freunde vorgestellt und er stand irgendwie so im Zentrum und ist deshalb auch in einem Literaturalmanach über die spanische Literatur vermerkt, ja, Pepin Bello, hier ein Vordenker oder geistiger Anführer dieser Avantgardistengruppe und er hat aber nie wirklich selber was geschrieben, aber berührend, sehr bewegend fand ich seine Aussage dann, dass er sagte, also in diesem Buch von Villamatas wird das dann zitiert, dass er irgendwie sowas sagte wie, ja, ich habe schon geschrieben, ich habe halt nicht geschrieben, um es zu veröffentlichen, um es dem Publikum vorzulegen, sondern ich habe für die Freunde, für uns so geschrieben, um uns einen Spaß zu machen, um uns lustig, um mich lustig zu machen, damit wir uns amüsieren, einfach um eine gute Zeit zu haben mit den Freunden. Das fand ich sehr bewegend, zu sagen, ja, warum? Natürlich schreibe ich, aber ich ziele eben nicht darauf hin, das in der Form zu veröffentlichen, sondern einfach hier mit meinen Freunden, damit die hier was Lustiges haben, damit ich denen das vorlesen kann. Und vielleicht ist es so auch die richtige Position des Schriftstellers und man hätte vielleicht auch Kafka recht getan, hätte Max Brod sein Werk also vernichtet, weil Kafka ja darum bat, dass seine Werke gar nicht veröffentlicht werden. Er hatte ja aber schon Erzählungen veröffentlicht vor seinem Tod, aber dann, als er starb, viel zu früh, leider mit 40 oder 42 Jahren, da sagte er, nee, den Rest, den unveröffentlichten Rest seines Werks soll einfach vernichtet werden durch Max Brod, der das aber nicht gemacht hat und das alles dann rausgebracht hat. Dieses wunderbare Werk, Der Prozess zum Beispiel, das ich eben kenne. Und Kafka hat auch viele Erzählungen, viele Kurzgeschichten geschrieben, die eben in Europa nicht so beliebt sind wie in Lateinamerika zum Beispiel. In Frankreich, in Deutschland wird von einem Schriftsteller eben erwartet, einen Roman zu liefern und dann ist er ein ganzer Schriftsteller. In Südamerika, in Argentinien auch, aber gibt es Schriftsteller wie Borges, der nie einen Roman geschrieben hat, immer nur Kurzgeschichten oder längere Cuentos, Erzählungen. So auch Cortázar, der nur Rajuela geschrieben hat als einzigen Roman und sonst nur Cuentos. Aber wie dem auch sei, da kommen wir von Hölzchen, vom Stöckchen aufs Hölzchen. Hier, ich war nur bei Pepin Bello, weil ich das so berühmt fand, zu sagen, ja, für die Freunde, um uns zu amüsieren. So ist auch dieser Podcast, dachte ich, die letzten Folgen. Also Stand heute ist 26. April, Folge 75 ist veröffentlicht. Ja, die Folge war nicht so herausragend, aber ganz okay. Mit dem Gedicht über Deutschland, der Deutsche will bumsen und so weiter. Am Ende, das war ambivalent, hat mehr Magen rumort, aber sonst gab es jetzt nichts. Nichts Besonderes. Und ja, 76, die wird dann geil, dass diese Folge, in der ich ausschlage wie ein Stier. Diese Folge solltet ihr anhören, sage ich euch. Oder auch Folge 78, eventuell sogar 79. Diese Folgen, das ist so mein Home Run. Und so muss diese Folge also auch heißen, Home Run, wegen dem Lied von Paulo Londra. Aber egal, wie gesagt, Stand heute ein bisschen, ist also immer noch dieser Podcast-Stau vorhanden. Ein gewisser Puffer ist da, das gibt mir auch Sicherheit, hier zu reden und zu sagen, ja, okay, komm, ist auch egal, du hast so viele Folgen, du kannst jetzt nicht hinterfragen, was ist mit dem Gedicht in Folge 75, ob ich das noch rausschneide. Nein, nicht zensieren, nicht mehr zensieren, nicht hinterher und auch nicht während dem Sprechen. Das muss jetzt ein Ende haben. Aber komm, wo wollte ich hier hinkommen? Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen, außer eben das, was ich hier ausdrücken wollte. Ja, es ist... Die Literatur ist kein ernsthaftes Geschäft, sondern es geht darum, sich lustig zu machen über andere, über konkurrierende Schriftsteller vielleicht oder über das Publikum, das so belämmert ist, diese Literaturwelt für bare Münze zu nehmen und zu glauben, diese Schriftsteller hätten Zugang zu einer höheren Inspiration, zu etwas, was sie selber, das Publikum selbst, nicht auch anfertigen könnte. Auch sie könnten ja einfach mal loslegen und schreiben. Aber ja, okay. Machen wir hier also weiter. Das hat mich nur gefangen genommen. Jetzt habe ich mich ja schon wieder verquasselt. Aber weiter im Text. Ich will heute auch nicht zu lang werden. Ja, wir können vielleicht auch sogar die kürzeste Folge aller Zeiten aufnehmen, wenn nur die Intensität stimmt des gesprochenen Wortes, dann kann man vielleicht sogar 3 Stunden in eine halbe Stunde quetschen. Also, probieren wir das einfach aus heute. Cortázar kann ich ein bisschen vorlesen. Ah ja, gut, dann kommen wir also auf die letzte Folge zurück, nämlich auf Robert Faller. Damit hatte ich ja geendet, mitten im Text. Erwachsenensprache, ja, ich hatte leider wieder einen Termin mit dem Yoga. Ich hätte da eigentlich noch weiterlesen müssen. Aber das ist ja interessant mit Faller und sehr schwer verdaulich. Also man kann es nicht ganz begreifen. Worauf will er eigentlich hinaus? Ist es zu klar, so wie ich immer wieder meinte bei den letzten Folgen? Die Dinge sind so einfach. Also leicht populistisch sagte ich immer wieder, es ist alles so einfach, so klar. Und so auch mit Faller vielleicht. Das, ja. Ups. Wenn man das liest über die Paranoia, den Aberglauben und das Bekenntnis, diese 3 Formen des Glaubens oder der Ideologie, die er da differenziert beschreibt. Wenn man das liest, denkt man vielleicht, ja, was ist da jetzt aber dahinter? Ist das so oder so? Vielleicht ist es doch ganz einfach und so gemeint, wie es da steht. Aber mit dem will ich mich jetzt nicht länger befassen, sondern einfach sagen, ja, das muss man sacken lassen, verdauen lassen, aber ich finde es sind diese Gedanken von Faller immer wieder einfach von einer Tragweite, von einer Kraft, die da entfaltet wird, die sich erst dann entfaltet mit der geistigen Verdauung, nachdem der Leser das gelesen hat und es ihm im Magen, im literarischen Magen rumort, ist dann das entfaltet. Aber ich finde, das hat einfach eine Sprengkraft, eine Tragweite, die Überlegung von Faller, die ich sonst nirgendwo finde. Nicht mal bei Žižek, das ist dieses überbordende Element, dieser Exzess, ja, dafür steht Žižek, einfach diese unglaubliche Lust bei ihm, immer mehr zu schreiben, auch immer unterhaltsamer. Aber ja, Faller, da stecken die wirklichen Ideen drin. Sowas habe ich noch nie gefunden, vom philosophischen Gewicht, vom Gehalt, was da dahinter steckt. Gut, aber jetzt, Žižek und Faller sind ja auch befreundet. Natürlich sind ja auch quasi Nachbarn, der eine Österreicher, der eine Slowenier. Wenn ich mich nicht irre, liegt Slowenien doch da direkt, aber wer kennt sich da schon aus, diese ganzen Länder im Osten? Ja, da muss man eben auch zugestehen als Deutscher, als Mitteleuropäer, dass einen das ja gar nicht so interessiert, was da im Osten vor sich geht. Früher halt noch der eiserne Vorhang, aber heute ist ja immer noch diese Trennung da, diese ökonomische Spaltung, dass wir im Westen einfach reicher sind. Aber damit komme ich schon wieder aufs Ästchen, aufs Stöckchen und will hier einfach nur sagen, ja, dann machen wir doch einfach weiter mit Faller, weil ich es nicht so stehen lassen will, aber ich kann euch auch sagen, wir werden das nicht abschließend behandeln können, aber die Ideen von Faller wird man sowieso nie abschließend behandeln können. Also ich kann euch da nur raten, selbst zuzugreifen, selbst ein bisschen zu philosophieren, einfach mal reinzuschmökern in seine Bücher. Und ja, das ist kompliziert, das mutet einem auch was zu. Nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern eben auch auf der persönlichen Ebene, was man sich dafür Fragen stellt über sich. Sich selbst und sein Leben und seine Individualität. Diese Individuen und die persönlichen Glaubenssätze sind ja immer wieder, die hier untersucht werden. Und damit lese ich einfach mal weiter, will ich aber nicht zu sehr weit machen, denn ja, das kann ich dann ja gleich ausführen, nachdem ich hier geändert habe. Was hier meine Beweggründe sind, zu sagen, wir müssen dann hier es irgendwann auch gut sein lassen mit Faller. Ja, weiter. Weiter, also wir werden hier stehen geblieben. Die Struktur des Aberglaubens unterscheidet sich deutlich von der des Bekenntnisses. Das Bekenntnis ist eine Illusion, an die bestimmte Leute tatsächlich glauben. Es ist eine Einbildung mit stolzen Eigentümern. Leute sind zum Beispiel stolz zu erklären, dass sie an Gott glauben oder an den menschlichen Fortschritt oder an die Selbstregulierung der Finanzmärkte. Es ist darum ihre eigene Einbildung und nicht, wie in den Fällen des Aberglaubens, eine Einbildung ohne Eigentümer. Es ist bezeichnend, dass Manonis Formel hier nicht angewendet werden kann. Kein gläubiger Christ würde jemals so etwas sagen wie: Ich weiß, es ist ganz dumm, aber ich muss jetzt in die Kirche gehen. Und kein neoliberaler Ökonom würde, nicht einmal nach der Banken- und Finanzkrise von 2008, sagen: Ich weiß, dass das Blödsinn ist, dennoch aber ist es großartig, so zu tun, als ob die Finanzmärkte sich von selbst regeln könnten. Aberglaube und Bekenntnis besitzen, wie ich anderswo ausführlich erläutert habe, unterschiedliche affektive Funktionen. Aberglaube erzeugt Lust, Bekenntnis dagegen Selbstachtung. Wie Manuni bemerkt, ist der Aberglaube eine Struktur, die in allen Kulturen vorkommt. Keine Kultur kann demnach bestehen, ohne Einbildung zu kultivieren, an die niemand glaubt. Das Bekenntnis dagegen scheint eine sehr spezielle Errungenschaft zu sein, die nur in bestimmten Kulturen auftritt. Monotheistische Religionen zum Beispiel beruhen auf diesem Typus von Einbildungen mit Eigentümern. Dies ist einer der Gründe, weshalb sie als sekundäre Religionen zu klassifizieren sind, im Gegensatz zu den primären heidnischen Religionen, die eine ganze Menge heiliger Wissen und entsprechender Illusionen feierten, ohne jemals den Versuch zu unternehmen, sich diese Einbildungen anzueignen. Frage ich mich nur, ob das richtig ist. Eine ganze Menge heiliger Wissen. Was ist eine Menge von Wissen? Gibt es da überhaupt Plural? Egal. Seine Aussage hier ist einfach, diese älteren Kulturen, die heidnischen Religionen feierten, das Heilige feierten die Illusionen, ohne sich die wirklich zu eigen zu machen und zu sagen, ich glaube jetzt an Gott oder an die Selbstregulierung der Finanzmärkte oder sowas. Nein, sie müssen nicht direkt glauben, sie selbst als Individuum an diesen Kultus, sondern in dem Sinne, dass die Gemeinschaft ja daran glaubt. Dass also zur Grundlage ihres sozialen Netzes gemacht wird und es gewisserweise eine Lustressource ist, zu sagen, ja, jetzt es glauben doch alle daran. Es ist halt diese Grundlage, dieses Kultus hier, und das macht uns doch Spaß, uns so und so zu verhalten, diese und jene Rituale durchzuführen. Und das sind also diese Einbildungen, an die niemand persönlich vielleicht glaubt, aber die trotzdem sehr wirksam und hilfreich sind, um den Individuen auch Zugang zu ihrer Lust zu verschaffen, wie Fahler immer wieder schreibt. Die Lust ist etwas, was in einem liegt, worauf man aber nur Zugriff hat, wenn einem die Gesellschaft, die anderen Menschen auch helfen und einem da zur Hand gehen. Nun aber, ich darf nicht immer nun aber sagen, das wird ja zu viel. Maintenant, sagen wir lieber auf Französisch, maintenant. Je vous dis que... Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'oublie. Ich wollte hier noch etwas anfügen, nämlich, aber was wollte ich noch sagen? Diese, ohne sich also die Einbildung anzueignen. Ja, ich weiß jetzt diesen Punkt nicht mehr. Ist egal, ich lese einfach weiter. Es ist einfach okay. Ich fand es auch schön, wie ich hier Französisch versuchte zu reden. Aber egal, weiter im Text. Darum lassen sich Mannoni zufolge zwei Typen von Kulturen unterscheiden. Erstens Kulturen, die nur Aberglauben aufweisen. Und zweitens Kulturen, in denen Aberglaube überbaut ist von Bekenntnis. Letztere sind eben niemals Kulturen ausschließlich des Bekenntnisses. Kulturen von Faith alone. Faith alone. Auch wenn sie immer bemüht sind, als solche zu erscheinen. Doch in jeder Bekenntniskultur finden wir auch Aberglauben. Zum Beispiel in christlichen Kulturen Elemente wie den Nikolaus, den Weihnachtsbaum oder den Osterhasen. Eine Kultur des Aberglaubens feiert solche Elemente offen, unverhohlen und ausgiebig. Eine Kultur hingegen, in der die abergläubischen Elemente vom Bekenntnis überbaut sind, versucht, ihre abergläubischen Elemente zu verbergen oder deren Bedeutung herunterzuspielen, zumindest gegenüber Außenstehenden. Sie tendiert mitunter auch dazu, manche dieser Elemente zu zerstören. Bekenntniskulturen zeigen sich feindselig gegenüber dem Aberglauben, und zwar nicht etwa nur gegenüber dem Fremden, sondern sogar auch dem der eigenen Kultur Zugehörigen. Dies ist auch der Grund, weshalb Bekenntniskulturen so eigentümlich blind sind gegenüber ihrem eigenen abergläubischen Element der Magie. Während abergläubische Kulturen mehr oder weniger offen zugeben, Magier zu besitzen und Magie zu praktizieren, erkennen Bekenntniskulturen dies nicht an. Sie meinen, mit dergleichen allenfalls in einem völlig uneigentlichen, übertragenen Sinn zu tun zu haben, wenn sie zum Beispiel vom Charme oder vom Zauberhaften bestimmter Personen oder Dinge sprechen. Sehr wichtig. Und ich sage, ich bin da einer Person begegnet auf der Straße. Da hat mich einfach ihr Charme gefangen genommen. Dieses Zauberhafte, was da ausströmt. Ein zauberhaftes Gefühl, jemanden zu sehen, der einen inspiriert, der einen in Aufwallung versetzt. Da sagen wir also heute, das ist ja nur im übertragenen Sinne irgendwie magisch. Das ist in einem uneigentlichen Sinn, ja, hat es auch irgendwie mit Zauber, mit Magie etc. zu tun. Aber ist es wirklich uneigentlich oder ist das nicht die eigentliche Magie? Naja, weiter im Text. Und sie lesen Horoskope oder die Liebesratschläge von Frau Christine nur zum Spaß, halten nur so die Daumen für ihre Sportstars oder leiten eben nur so E-Mails weiter, in denen ihnen für den Fall der Nichtweiterleitung großes Unheil vorhergesagt wird. Das sind also alles so Aktionen, die man macht aus Aberglauben, wie er hier analysiert, den es in jeder Kultur gibt, auch in unserer heutigen Bekenntniskultur, wo der Aberglaube nur ein bisschen stärker überlagert ist vom Bekenntnis, aber nicht komplett verdrängt. Diese Blindheit einer Bekenntniskultur für ihre eigenen Aberglaubenselemente und Praktiken führt zu einer folgenreichen Täuschung, einer perspektivischen Illusion. Sie tritt dann auf, wenn eine Bekenntniskultur auf eine abergläubische Kultur trifft. Wenn nun die Bekenntniskultur den Aberglauben der anderen Kultur wahrnimmt, missversteht sie diesen Aberglauben und meint, er wäre das Bekenntnis der anderen. Was die anderen aus Aberglauben tun, ironisch distanziert und mithin gegen besseres Wissen, erscheint der Bekenntniskultur, als ob es aus eigener Einbildung erfolgte, ohne ironische Distanz und in Ermangelung besseren Wissens. Die magischen Praktiken anderer Kulturen erscheinen dann als Beweise von deren Unwissenheit. Auf diese Weise verfallen die Angehörigen der Bekenntniskultur der perspektivischen Illusion und denken, wir wissen es besser, darum tun wir es nicht. Die anderen wissen es nicht, darum tun sie es. Auf diese Weise findet die Bekenntniskultur eine komfortable Methode, um das Spannungsverhältnis zwischen ihren eigenen Bekenntnis- und Aberglaubenselementen zu bewältigen. Bis dahin hatte sie mit dem Umstand fertig zu werden, dass sie sich zu manchen Einbildungen bekannte, aber dennoch auch andere Dinge tat, an die sie nicht glaubte. Nun jedoch hat sie die Chance, ihr Bekenntnis als alleiniges, reines Bekenntnis darzustellen und zu empfinden, wohingegen der Aberglaube und die entsprechenden lustvollen Praktiken auf die Seite der anderen gewechselt sind, wo sie nun als deren Bekenntnis erscheinen. Die horizontale Spaltung, die das bekennende Subjekt in einen wissenden Teil einerseits und einen gegen dieses bessere Wissen handelnden Teil andererseits trennte, findet sich nun transformiert in eine vertikale Spaltung, welche das bekennende Subjekt von einem anderen Subjekt trennt, das angeblich über kein besseres Wissen verfügt und darum scheinbar überzeugt abergläubisch handelt. Solange nun die Bekenner sich ihren scheinbar unwissenden anderen überlegen fühlen, genießen sie dieses Gefühl der Überlegenheit und entwickeln eventuell einen gewissen pädagogischen oder missionarischen Eifer ihnen gegenüber. Jedoch kann dieses Überlegenheitsgefühl auch rasch in sein Gegenteil kippen, ins paranoische Ressentiment. Dann beginnt der besser wissende und darum nicht magisch handelnde Bekenner neidisch auf sein handelndes und scheinbar nicht wissendes Gegenüber zu blicken. Der andere scheint nun im Besitz eines Glücks, das den Wissenden verloren gegangen zu sein scheint. Okay, mal kurzer Stopp. Wir wissen es, darum tun wir es nicht. Das könnte man aufs Rauchen beziehen, wie Palle immer anführt. Diese Hasskampagne, die seit Jahrzehnten geführt wird gegen das Genussmittel des Rauchens. Auch wenn es ja richtig ist, wie ich damals sagte, in Folge 79, dass ich es euch nicht empfehlen kann, zumindest rein Tabak zu rauchen, finde ich nicht so lustvoll. Kosten-Nutzen-Analyse etc. Aber trotzdem, für manche Leute ist es ja sicher so ansprechend. Und die Frage ist hier dieses Gut der Gesundheit, das ist das reine Wissen, die Medizin. Wir wissen ja, dass es Lungenkrebs verursacht, dass wir da durch unser Risiko so und so viel erhöhen. Und da sehen wir also einen Raucher und sagen, ah, der weiß es nicht. Der hat dieses Wissen um die Schädlichkeit des Rauchgenusses nicht und deshalb kann er so lustvoll handeln und sich hier seinem magischen, ja fast schon magischen Ritual hingeben. Denn da ist ja wirklich magisch, der Tabak verursacht ja fast keinen Effekt, spürt man fast keine Wirkung. Aber der Raucher glaubt ihm trotzdem dran. Doch, diese Zigarette, die bringt es jetzt. Aber egal. Das könnte man also so interpretieren, so in Verbindung bringen mit dem Beispiel, welches Pfaller immer wieder anführt mit dem Rauchen, welches heute so eine ungute Aura hat. Wenn man da einen Raucher sieht, dann denkt man schon, oh je, also da trennt mich aber was von dem. Auch ich jetzt bin ja zumindest nicht reiner Tabakraucher und blicke deshalb genauso auf Raucher, die man da sehen könnte auf der Straße. Dass es dann nämlich so eine vertikale Spaltung gibt zwischen Subjekt 1 und Subjekt 2. Da baut sich also eine Mauer auf zwischen mir und dem Raucher und ich sage, ja, das ist jetzt das andere Subjekt im Besitz des reinen Genießens. Der kann halt genießen, weil er nicht so viel weiß wie ich. Davor, sagte Pfaller aber, gab es eine horizontale Spaltung. Ein Subjekt, das ist vielleicht in Verbindung mit diesem Über-Ich, ja, diese psychischen Einheiten, das Über-Ich, das Ich und das Es von Freud, die sagt Lacan, sind auch irgendwie immer topologisch, immer muss man die irgendwie gebietstechnisch denken, dass die geografisch voneinander entfernt liegen, da eine gewisse Entfernung, Distanz und ja, topologische Ausformung zwischen diesen Entitäten gibt. Über Ich blickt herunter, thront da oben, blickt auf das Ich herab, auf mich. Und ja, das Über Ich ist das Ideal, dem kann ich nie gerecht werden. Da scheitere ich wieder an meinen Erwartungen. Nicht zu rauchen zum Beispiel und sagen, ja, ach, ja, ich weiß ja, es wäre eigentlich besser, nicht zu rauchen. Aber dann eben doch, dass die horizontale Spaltung, ich bin hier so nieder, da, ja, da gelöst es mich wieder. Und das wird dann aber überwunden durch die Spaltung zwischen Subjekt 1 und Subjekt 2. Das ist das andere Subjekt, dem unterstellen wir jetzt dieses riesige Reservoir an lustvollen Gefühlen. Kurz noch weiter im Text, da kommt dann ein interessantes Zitat. Der andere erscheint nun im Besitz eines Glücks, das den Wissenden verloren gegangen zu sein scheint. So schreibt Achille Mbembe, die Gestalt Afrikas als Reservoir an Mysterien ist letztlich der westliche Diskurs über den Wunsch nach einem lustvollen und wilden Fest, ohne Hemmungen und Schuldgefühle, über die Suche nach einem Vitalismus ohne Gewissensbisse, ein Verlangen, das Europa in der Nachkriegszeit quält. Ah, da klingt's. Ich mache eigentlich nie auf. Weiß ja nie, wer da sein könnte. Ich erwarte niemanden, möchte nicht aufmachen. Jo. Ich fass es nicht, was sich manche Leute erlauben. Aber ja, hier werde ich auch leicht Ressentiment geladen. Aber interessant, also Mbembe schreibt, dass Afrika, ja, wie auch mein Gedicht in Folge 75, das ist so die Sehnsucht der Europäer nach einem wilden, lustvollen Fest. Aber dieses Afrika gibt es in Wirklichkeit natürlich nicht, sondern nur in diesem Diskurs der Europäer, die sich danach sehen, nach diesem Gegensatz zu sich selbst, zu dem bürokratischen, geordneten, arbeitsamen europäischen Element und da eben das andere verorten in Afrika und sagen, ja, das ist dieser Vitalismus, einfach genießen ohne Gewissensbisse und genau das sucht Europa in der Nachkriegszeit, schreibt Mbembe hier. Und das veranschaulicht also diese Spaltung zwischen S1 und S2, den beiden Subjekten. Der andere ist im Besitz dieses Glücks und da sagen wir Afrika, da ist es noch so, dass man wirklich lebt. Nun weiter im Text von Pfaller. Um dieses Verlangen nach dem eben noch Verachteten zu erklären, müssen wir diesen Befund hinsichtlich seiner affektiven Dimension betrachten. Aus psychoanalytischer Sicht stellt diese sich wie folgt dar. Nicht wissen und magisch handeln sind Formen des Narzissmus und der Nichtanerkennung des Realitätsprinzips. Mithin Form dessen, was Jacques Lacan im strengen Sinn als Genießen, Klammer, Jouissance bezeichnet hat. Wenn Menschen vermuten, dass andere nicht wissen und darum magisch handeln, dann unterstellen sie diesen anderen damit einen Zugang zu grenzenlosem narzisstischem Genießen. Dieses Genießen aber erscheint für immer verloren für diejenigen, die Zugang zum Wissen gewonnen haben. Das heißt für diejenigen, die das Realitätsprinzip anerkennen mussten. Wissen, um die einschränkenden Bedingungen der Wirklichkeit gewonnen zu haben, scheint darum einer symbolischen Kastration zu entsprechen, die einen für immer vom vermeintlichen früheren Glück narzisstischen Genießens trennt. Ja, wir wissen etwas und darum sind wir jetzt abgeschnitten von diesem Genießen, das einem halt nur so zufließen kann, wenn man ganz unwissend ist, wie ein Kind einfach so naiv und einfach gar nicht sich dieser Welt und ihrem Realitätsprinzip beugt, sondern weiter diesem reinen Lustprinzip, der den Fantasien, den Träumereien nachgibt. Weiter. Die perspektivische Illusion, die den Aberglauben der anderen als deren Bekenntnis missinterpretiert, kann auf diese Weise den Eindruck eines glücklichen, uneingeschränkten Genießens auf Seiten der anderen erzeugen. Und dieses Genießen scheint für die Bekenner unmöglich und unzugänglich geworden zu sein, eben aufgrund ihres kastrierenden besseren Wissens. Die Fehlwahrnehmung des Aberglaubens der anderen als Bekenntnis übersieht das bessere Wissen dieser anderen und unterstellt ihnen darum die erfolgreiche Vermeidung von Kastration und Zugang zu uneingeschränktem Genießen. Genau, die anderen sind also nicht kastriert. Die symbolische Kastration ist hier natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern dass wir abgeschnitten sind, dass ein wichtiger Teil fehlt und da eben diese Lust, diese urvitalistische Erfahrung, dass uns diese reine Lust zufließt, die fehlt uns jetzt deshalb kastriert wegen diesem Wissen. Wir haben uns dem Realitätsprinzip gebeugt und das ist es dann, was uns kastriert, was uns das mit der Lust wegnimmt. Und da sagen die Bekenntniskulturen also, glauben sie, die Aberglaubenkulturen hätten dieses Wissen eben nicht und hätten nie diesen Schritt gehen müssen, einzusehen, dass das Realitätsprinzip gilt, dass es dieses uneingeschränkte Genießen nicht gibt, sondern die Bekenntniskulturen missinterpretieren das dann und sagen, ja, der andere, der ist ganz frei davon, deshalb. Ne? Aber in Wirklichkeit schreibt Faller, die im Aberglauben sozialisierten Menschen ja genauso ein besseres Wissen und handeln eben nach dieser Formel laut Manoni, ich weiß zwar, dennoch aber. Sie haben also dieses Wissen, handeln aber trotzdem im Sinne ihrer abergläubischen Rituale. Der Umstand, dass die Position der anderen als Bekenntnis erscheint, ohne Distanzierung durch besseres Wissen und mithin als Privileg grenzenlosen Genießens, bedeutet nun etwas entsetzlich Verstörendes und Skandalöses für die Bekenntniskultur. Wir sind des Genießens beraubt, aber die anderen sind es nicht. Und wenn nun die anderen das Genießen besitzen, während es uns mangelt, dann kann dies nur eines bedeuten. Was die anderen haben, muss das sein, was uns fehlt. Das Genießen der anderen ist in Wahrheit unser Genießen. Die anderen müssen die Diebe unseres Genießens sein. Denn anders als das beschränkte, wirkliche Glück, das wir aus dem Leben kennen und das teilbar und vervielfältigbar scheint, ist das grenzenlose Genießen etwas, das offenbar notwendig nur als eines und als etwas Unteilbares vorgestellt werden kann. Dieses imaginäre Riesenglück lässt sich nicht teilen oder solidarisch gemeinsam genießen. Sein Besitz gehorcht dem gnadenlosen Prinzip du oder ich. Der einzige Weg, unser verlorenes Genießen wiederzugewinnen, kann darum nur sein, das Genießen der anderen zu zerstören. Das heißt, ihren Mangel an Kastration zu beheben. Um uns selbst zu dekastrieren, müssen wir die anderen kastrieren. Dies ist der Grund, weshalb wir im Augenblick ständig so erpicht darauf sind, anderen zu besserem Wissen zu verhelfen. Ja, sie zum Wissen zu zwingen. Zum Beispiel jene unbekannten anderen, die allem Anschein nach im Besitz des Genießens sind, nicht zu wissen, dass Rauchen schädlich ist. Für diese Wilden scheuen wir keinen Aufwand, um ihnen Warnhinweise und da sie ja in ihrer unkastrierten Unwissenheit möglicherweise nicht einmal lesen können, Schockbilder auf die Schachteln ihrer Tabakwaren zu platzieren. Ja, sehr richtig. Ja, wozu dann noch diese Schockbilder? Wozu überhaupt die Hinweistexte, als ob irgendein Raucher nicht auch schon mal gehört hätte, dass Rauchen irgendwie schädlich ist? Aber dann auch nicht die Schockbilder, weil eben, man sagt, ja, die wissen so wenig, die sind praktisch, haben bis gestern auf dem Mond gelebt, die Raucher. Anders ist es nicht zu erklären, dass man noch zur Zigarette greift und damit sein Leben aufs Spiel setzt. Wie kann man so lebensmüde sein? Ja, heute ist doch der gesund, der ewig leben will, wie ich schon mal schrieb. Und deshalb, also auch noch Bilder, wie zum Beispiel hier, ich wieder ein Bild sah, mit einem Kind, das eine Zigarette in den Händen hält, und das soll den Text versinnbildlichen, ja, Kinder von Rauchern werden oft auch zu rauchen. Das ist sehr kindisch eigentlich. Also diese Bilder, das ist ja wirklich eine visuelle Belästigung, eine visuelle Verschmutzung, sagte ich schon mal vor längerer Zeit. Irgendwie ist es so, dass wir heute eine Sehnsucht nach Askese haben und diese Askese dann diese Askese befriedigen wir dann auf andere Weise. Also selbst die Raucher werden noch dazu gezwungen, asketisch zu sein, denn, ja okay, sie rauchen wirklich, sie greifen zur Zigarette, aber immerhin davor müssen sie sich einmal dieses Bild anschauen und einmal zur Kenntnis nehmen, ja, es ist ganz, ganz gefährlich und schädlich und könnte dich umbringen und sogar noch für deine Nachkommen Folgeschäden anrichten, dass die auch diesem Laster verfallen. Und das also muss ihm eingebläut werden und es muss gesagt werden, ja, immerhin, okay, du darfst zwar rauchen, aber immerhin deine tägliche Portion Askese hast du ja auch mitbekommen, dass du dich einfach ekelst vor dem Genuss und sagst, oje, am besten ist es eigentlich gar nicht zu genießen. Am besten ist der, der ganz sich reinhält, der ganz asketisch bleibt und dieses ungute Element von sich stößt, das in der Zigarette symbolisiert wird. Nun, weiter im Text. Für diese Wilden scheuen wir keinen Aufwand, um ihnen Warnhinweise und, da sie ja in ihrer unkastrierten Unwissenheit möglicherweise nicht einmal lesen können, Schockbilder auf die Schachteln ihrer Tabakwaren zu platzieren. Dies wird sie zweifellos zum Wissen zwingen, sie mithin kastrieren und uns dekastrieren. Ja, das ist wohl so die dahinterstehende Überlegung dieser Gesetzgebungsverfahren. Oder, ja, auf Lebensmitteln jetzt diese Ampel, Gesundheitsampel, was für einen nutritiven Wert hat dieses Lebensmittel. Weiter. Um diese psychoanalytische Überlegung zu vervollständigen, müssen wir noch einen Punkt hinzufügen. Der Hass auf das Genießen der anderen ist selbst Genießen. Dies ist fein bemerkt worden von dem christlichen Kirchenvater Tertullian, der schreibt, welche Lust kann größer sein als der Ekel an der Lust selbst? Wann immer wir meinen, andere im Besitz grenzenlosen Genießens zu sehen, werden wir selbst grenzenlos und fanatisch in unserem Eifer, ihr Genießen zu zerstören. Der Umstand zum Beispiel, dass die Politik, anstatt einfach nur gangbare Regeln für alle Beteiligten zu suchen, gegenwärtig das Rauchen buchstäblich von überall zu vertreiben versucht, nicht nur aus Restaurants und Bars, sondern auch von öffentlichen Plätzen im Freien sowie aus privaten Wohnungen, scheint von diesem grenzenlosen Fanatismus zu zeugen. Von der finsteren Leidenschaft derjenigen, die keine anderen Leidenschaften kennen oder wertschätzen. Diese grenzenlose Leidenschaft, das Genießen unter dem Vorwand auftritt, das skandalöse Genießen anderer beschneiden zu müssen, bildet die affektive Grundlage der Paranoia. Die Paranoia entsteht in einem Subjekt, das seine symbolische Kastration verloren hat und darum von grenzenlosem Genießen überschwemmt zu werden droht. Allerdings, da das Genießen niemals als lustvoll, sondern immer nur als leidvoll erlebt werden kann, in der unlustvollen Form eines gestohlenen, scheinbar bei anderen angesiedelten Genießens. Paranoia ist die Besessenheit durch die Vorstellung fremden Genießens. Eine Besessenheit, die selbst eben dieses Genießen ist. Ja, und damit endet hier dieses Unterkapitel. Er sagt also, ja, wie Tertullian ausdrückte, die Lust am Verzicht ist doch viel größer als die Lust, die mir dieses Produkt verschafft hätte, das ich mir hier hätte gönnen können. Also diese Leute, die von der Paranoia gefangen genommen sind und den Aberglauben der anderen missinterpretieren als Bekenntnis oder ja, glauben, dass die anderen Zugang zum vollständig genießen haben, dass sie nicht kastriert sind, nicht in der Realitätsordnung angekommen. Diese Leidenschaft ist selbst wieder die größte Lust, also für den Paranoiker, dass er sagt, er will die Lust des anderen unterbinden, dem Warnhinweise geben. Ja. Und das erinnert dann ja an meinen Text, letzte Folge, also lasse ich ihn ja zu Ende, diesen Text über das Klima, No Gender, an den Aufwand-Podcast, Paranoia, ja, meine Ausführung, meine Erklärung von Pfallers Theorien war da sicher nicht ganz akkurat, aber es trotzdem war trotzdem gut, das vorzulesen. Nur kann ich ganz klar sagen, mit diesem Text weiß ich auch nicht, was ich weiter anfangen soll. Ich wusste es auch damals nicht, deshalb konnte ich diesen Kommentar nicht einsprechen. Konnte ihn weder überarbeiten, den Text, noch konnte ich ihm so preisgeben. Aber jetzt konnte ich es, aber weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Und deshalb muss ich das erstmal sich setzen lassen, was ich da ausdrückte, und mir da neue Gedanken machen über die Klimabewegung. Ja, wie ist meine Haltung dazu? Deshalb hier, ja, kannst du heute nicht direkt damit weitergehen, nur ja, also die Lust der anderen, da schrieb ich in dem Text, genau, Trump frönt hemmungslos seine Lust an der Kohleverbrennung und das erregt dann das Missfallen der Klimaradikalen, die sagen, ah, der hat dieses unbegrenzte Genießen, weil er einfach nicht weiß, dass das ja schädlich ist mit dem Klima, dass das auch seine Kinder dann später vergiften wird oder den Klimawandel beschleunigen wird. Und er weiß einfach nicht, es ist ein Wissensproblem. Wir müssen ihn kastrieren, damit er auch so ist, wie wir angekommen in dieser Realität. Und das finde ich ja einen sehr validen Punkt. Diese Klimabewegung ist sehr lustfeindlich, sage ich mal, also sehr asketisch darauf bedacht zu sagen, wir sind hier wissenschaftlich, wir halten uns einfach nur an diese knöchernen Fakten, dieses Faktengebilde, das uns die Klimawissenschaft liefert. Und das ist sowas Knöchriges, Verknöchertes. Mehr wollen wir auch gar nicht wissen von dieser Gesellschaft, dieser Politik, was da vor sich geht. Wir sind so jung, so naiv, wir dürfen so sein, ja, was sollen wir da groß nachdenken? Wen man wählen könnte, ja, auf eine Fridays for Future Demo, dann im September, 2 Tage vor der Wahl, vor der Bundestagswahl, wurde gesagt, ja, denkt doch nochmal drüber nach. Wenn ihr CDU wählen wollt, ja, dann denkt nochmal drüber nach, ob ihr das wirklich macht. Und das war halt lächerlich, hier keine anderen Parteien zu nennen als die CDU, so als ob die irgendwie signifikant schlechter wäre als die SPD oder die Grünen in den Klimafragen. Also, als ob das nicht eine reine Gewissensfrage wäre, hier zu sagen, ja, jetzt haben wir Rot, Grün, Gelb, jetzt ist eine Regierung vielleicht, die bei der Klima eine etwas höhere Priorität einnimmt, aber das ist natürlich trotzdem weiter diese reine Gewissenserleichterung, dass wir sagen, ja, immerhin, wir Deutschen haben es ja versucht, andere Länder, viele versuchen es gar nicht, vielen ist es egal, wir sind immer noch so moralisch, ja, aber das ist eben lächerlich. Wir können es uns natürlich leisten, ja, so moralisch sein. Andere Länder, die ärmer sind, können sich das nicht leisten. Und es ist, ja, einfach nur, also ganz klar, Kritik ja auch an Fridays for Future, dass sie so unpolitisch sind, dass sie ernsthaft glauben, in die Grünen einzutreten, würde die Klimabewegung ihren Zielen näher bringen, dass wir auf politischer Ebene der Klimakrise mit sinnvollen Maßnahmen entgegentreten. Dass man das glauben kann als Luisa Neubauer, ist für mich halt schon so, ja, unbegreiflich. Und ja, ganz klar, also, aber ja, wie gesagt, deshalb, ich kann mit diesem Thema nicht weitermachen, sondern muss ich das erstmal setzen lassen und will hier ja nicht die Klimawegen komplett als Paranoiker beschreiben. Hier diesen Text, wie gesagt, kann man den nicht komplett verstehen, nie komplett durchdringen, was der Gehalt dieser Theorien ist, sondern ich fand es einfach nur sehr valide zu sagen, ja, in der Klimabewegung, in diesem ganzen Mindset, dass in der Klimakrise so die größte Bedrohung unserer Zeit sieht und glaubt, da, ja, da müssen alle anderen politischen Probleme sich dem unterordnen. Dieses Mindset ist dem Paranoischen sehr nah, was Faller hier beschreibt. Ja, ich denke, so die Klimaradikalen gehen dann vielleicht davon aus, ja, zu sagen, diese anderen, die es noch nicht eingesehen haben mit der Dringlichkeit der Klimakrise, die wissen es einfach noch nicht. Aber wenn sie doch einfach das begreifen würden, was das für eine Gefahr ist für die Zukunft, dann würden sie ja auch auf unserer Seite sein und so handeln. Ja. Aber welche Seite soll das überhaupt sein? Ja, ist ja lächerlich, wie gesagt, die politische Haltung, politische Position von Fridays for Future überhaupt nicht erkennbar, was ihre Position sein soll. Aber es wird halt vergessen, dass diese anderen eben doch auch ein besseres Wissen haben, dass sie doch nicht diesen Zugang zum ungehemmten zur ungehemmten Lust an der Kohleverbrennung haben, sondern das eben tun, weil es der billigste Rohstoff ist und ihnen das ermöglicht, dann mehr Geld übrig zu haben für andere Güter, für ihre Familie, ja, vielleicht ein Haus zu bauen oder irgendwie da voranzukommen, was natürlich für die meisten Menschen auf der Erde wichtig ist, ist erstmal die grundlegenden materiellen Probleme zu lösen, erstmal sich abzusichern, erstmal ein Einkommen zu haben und ein bisschen Planungssicherheit für die Zukunft. Und da zu sagen, ja, also jetzt zu sagen von Seite der Klimabewegung, ja, aber in 30 Jahren könnte es ganz schlimm werden wegen dem Klimawandel, das ist halt, ja, da sagen die, okay, also die Mittel Schichten im globalen Süden, wenn dann sagen, ja, okay, das ist dann so, aber juckt mich Stand heute nicht. Es ist nicht die Lust an der Kohleverbrennung, sondern schlicht einfach ökonomische Zwänge. Ja, der einfach Gedanke ans Überleben. Und ja, da ist also auch dieses bessere Wissen. Und auch die sich der Klimawende, sagen wir mal, die konservativen Lage eher in unseren westlichen Industrieländern, die sich der Dringlichkeit dieses Problems verschließen, auch die haben vielleicht ein besseres Wissen und wissen, ja, dass die Wissenschaft da dies und jenes sagt, aber sie sagen einfach, ihnen ist das mit dem Kapitalismus halt so wichtig, sie sehen, dass sie gut gepampert sind, dass sie an der Spitze dieser Weltgesellschaft stehen und weiterhin da stehen wollen und da auch sagen, ja, okay, wenn die Welt dann den Bach runtergeht, das ist schade, aber eigentlich gibt es keine Alternative zu dieser Position, an der Spitze zu sein. Und in der Zeitung kam dann schon mal eine sehr schöne Umfrage von der Uni Stuttgart irgendwie. Ja, hieß es irgendwie, 70% der Leute glauben, oder ja, irgendwie so kann ich nochmal raussuchen fürs nächste Mal, aber 60% der Leute glauben daran, dass wegen der Klimakrise einschneidende Umwälzungen drohen, unsere Art zu leben, dass wir da ja enorme Einschränkungen hinnehmen werden müssen, dass wir da auf etwas Gefährliches zusteuern. Also die Mehrheit war davon überzeugt, ja, das ist real, diese Warnung der Klimawissenschaft. Aber gleichzeitig 70% oder 75% sagten, sie möchten ihren konkreten Lebensstandard nicht ändern. Sie möchten nichts ändern an ihrem Verhalten. Und das fand ich sehr ehrlich, ja. Im Überbau, in den Talkshows, in den Parlamenten, da wird natürlich immer darauf geachtet zu sagen, ja, die Klimakrise, ganz, ganz wichtig, unsere Zukunft, die wollen wir doch nicht verspielen. Aber der Normalbürger, der ist schon viel realistischer und weiß ganz genau, ja, das ist halt hier mit dem Kapitalismus so, es muss immer so sein, es gibt Gewinner und Verlierer und wir sind jetzt hier auf der Gewinnerseite, das wollen wir nicht, auf gar keinen Fall preisgeben. Fand ich sehr ehrlich, das zu sehen. Und ja, aber gut, eigentlich wollte ich gar nicht über das Klima reden, jetzt habe ich es doch wieder getan und habe hier eigentlich keine Kraft mehr noch weiterzureden, ob ich noch Rajuela vorlesen wollte. Und auch Michel Houellebecq, Ausweitung der Kampfzone, was ich schon damals in Folge 7 vorlas, was so berührend war, dieser Denker, der da einfach entflammt seine Theorie ausbreitet und hindurch segelt zwischen den zwei Klippen, vor denen er sich hüten muss. Das fand ich eine bewegende Stelle, aber darauf kann ich dann wann anders nochmal zurückkommen. Aber ja, am besten mache ich einfach jetzt Schluss, weil ich diese Müdigkeit spüre, weil ich sagte, ich wollte auch mal ein bisschen früher einfach mich auf eine Stunde beschränken und kann hier noch ein Liedchen einspielen. Ja, es gibt zwei Lieder, die sich so festgesetzt haben als Ohrwurm, aber bleiben wir mal bei dem einen Lied, das ist noch ist noch kein so fester Ohrwurm jetzt. Das andere von The Beautiful Girls kann ich dann bei der nächsten Folge spielen. Das oder ich weiß nicht, oder spiele ich es jetzt? Ich weiß es nicht. Aber nein, Leute, lass uns mal dabei bleiben. Was ich hier im Kopf hatte. Dieses Lied heißt This is what I need oder what I want. Und das passt auch sehr gut zu diesem psychoanalytischen Ausgang. Auch ich denke immer wieder, ja, was ich jetzt brauche, ist, was zu rauchen. Oder dies und das. Ja, und da merkt man einfach, wenn man das mal so kurz reflektiert, in was für einem gedanklichen Automatismus da man da einfach immer wieder gefangen ist und sich sagt, ja, dies oder jenes bräuchte ich jetzt, das würde mich wirklich komplett mal glücklich machen. Danach gelöst es mich einfach. Und das beschreibt dieses Lied hier. Die Lyrics sind sehr interessant, kann ich dann nächstes Mal nochmal übersetzen und auf Deutsch übersetzen und auch auf Englisch vielleicht vorlesen, weil es einfach, also es geht auch um die Sexualität hier, dass er sagt, ja, auf einer Party ein Bier öffnen, aber irgendwie die Mädchen da, die sind so gestylt und die schauen nur nach den Jungs, drehen sich um und so weiter und was ist das für ein absurdes Spiel. Aber dann in der Mitte des Songs wird ihm klar, ja, auch er nimmt da ja teil, auch ihm gefällt es irgendwie daran teilzunehmen. Und das ist vielleicht dieser Aberglaube, dieses Spiel, ja, das ist sehr valide, das hier mit Falle in Verbindung zu bringen. Niemand glaubt ja vielleicht in diesem Sinne, in diesem Bekenntnissinne daran, dass das ist jetzt wirklich das Ding, diese Party, wo alle so flirten, wo alle dabei sind, sich gegenseitig zu verführen, zu versuchen und einfach nur hübsch auszusehen, verführerisch auszusehen, egal ob Mann oder Frau. Jeder hat irgendwie dieses Ziel, get lucky, ne? Wie es in diesem Lied von Daft Punk heißt. Und er sagt, ja, bisschen lächerlich, aber ihm gefällt es ja eigentlich auch, da zu flirten und dann er ist ja selbst auch Teil dessen, was er da kritisiert, wird ihm da klar. Und dieses Lied ist bewegend. Die genauen Lyrics kenne ich jetzt gar nicht, habe sie mir nur heute Mittag noch mal kurz durchgelesen, weil ich mir dieses Lied immer wieder angehört habe, nachdem es mir da vorgeschlagen wurde auf Spotify. Und mit diesen Worten kann ich mich einfach verabschieden und sagen, beim nächsten Mal wird das auf jeden Fall interpretiert, analysiert und was ich auch noch für schlaue Worte erfinden kann, die werde ich hier nicht zurückhalten, nicht verzichten, nicht mich asketisch zeigen. Ja, und mit diesem Wort, mit dieser Aussage verabschiede ich mich von Tischlein deck die Folge 82 und sage bis aufs nächste Mal, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und auf, dass ihr gute Illusionen pflegen und kultivieren mögt. Ciao! Experience is what I got for tortured brain.
lacking all it's what I got for feeling this thing within my head, stressing over some bullshit task. Oh, just chill and make the good times less. Oh, please don't coax my mind, 'cause what I see I must be a hold, and I'm staring all the time. So I reach to my fridge, crack it back, just to have some fun. What I need is standing in the sun, 'cause every time I go out trying to have fun, that's all it is about. That's a no-show drug at my peak, hooking up with girls I haven't even known a week, getting dumb enough to say the stupidest things, telling off the charts, doing the most ridiculous things, making fun of girls with sticks up the sexy asses, getting dismissed and turned down and walk past. There's one thing though, and that's that I'm a hypocrite, because I'm participating in the exact same shit, making fun of things that I do myself. Oh well, I'm having fun, enjoy this with hot guests, but please don't coax my mind, 'cause what I see I must be a hold, and I'm staring all the time. So I'll reach to my fridge, crack it back, just to have some fun. What I need, what I need, what I need is that thing that don't make my heart grow wild. What I see in you lights my soul on fire. I hope me, and I feel it for a day, like a needle in my home, and I scream out just the same, even though it does no harm, 'cause I've got to know these things, they put a burden on me, I